Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen beim Pausengespräch aus der Semperoper. Mein Name ist Johann Kasimir Eule und ich darf heute als unseren Gast, den Intendanten der Semperoper, Peter Theiler, recht herzlich hier begrüßen. Hallo Peter.
Ja, lieber Johannes.
Lieber Peter, wir sitzen hier im Aufnahmestudio der Semperoper, beide ganz pandemiegerecht mit Mundschutz und im gehörigen Abstand. Wir kommen bei diesem Gespräch natürlich nicht umhin, die aktuelle Situation des Shutdowns, der Einstellung des Spielbetriebes und auch des Probenbetriebes zu besprechen oder an den Beginn unseres Gespräches zu stellen. Welche Auswirkungen hat denn Corona auf die Semperoper?
Naja, zuallererst einfach mal, dass wir im Moment eine Schließphase haben, die bis zum Ende der Spielzeit voraussichtlich dauert. Also das ist schon so. Wir werden sicher keine großen Opern- und Ballett- und Konzertvorstellungen geben können. Das ist auch beschlossen. Also das Haus ist so zu. Und das ist natürlich eine ganz schreckliche Situation. Das ist eine auch für die Binnenwirkung eine schlimme Situation, denn wir haben ja stehende Ensembles, wir haben Kollektive hier, wir haben Künstlerinnen und Künstler, die es dürstet, aufzutreten, zu spielen, sich zu zeigen, was sie können auch und vor allen Dingen einfach die hohe Qualität unseres Hauses nach außen zu tragen. Und natürlich auch in der Wirkung nach außen ist es schrecklich, denn wir haben ja ein treues Publikum, eine hohe Auslastung von über 90% und wir haben ein Publikum, das uns auch hier in Dresden treu ist und uns verfolgt mit Aufmerksamkeit, mit dem, was wir tun. Also das ist natürlich schon eine Leerstelle in dieser Stadt, in dieser Region, aber das ist ja nicht nur hier. Das gilt für alle kulturellen Institutionen, die jetzt im Moment eine Leerstelle bilden. Die Museen machen jetzt langsam wieder auf oder haben teilweise auch aufgemacht. Das ist schon mal etwas, aber ich bedauere sehr, dass da Niederliegen letzten Endes des Kulturlebens, das überhaupt keinen Beitrag leisten kann zur jetzigen Situation, zum Leben überhaupt. Denn wir sind ja nicht nur da, um zu unterhalten und zu bespaßen, sondern wir sind auch da, um nachzudenken und Nachdenklichkeit auch zu fördern. Und das fehlt halt ganz, weil sich alles nur auf ein Thema richtet im Moment. Das ist natürlich die Corona-Weltenlage. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht ins Negative, in so einen negativen Strudel wegreißen lässt. Das kann uns schon nicht passieren, denn seit Wochen begegne ich hier Kolleginnen und Kollegen, die hier ja arbeiten und auch mit mir zusammen hier ein- und ausgehen. Und die sind alle irgendwie immer guten Mutes, so wie du auch.
Ja, danke. Der Optimismus gehört, glaube ich, mit zu unserem Dasein in der Welt der Kunst, aber es hat uns doch sehr überraschend und hart getroffen, als Mitte März die richtigen Entscheidungen fielen, erstmal die Semperoper auf das Staatsschauspiel zu schließen. Und wir hatten ja noch eine ganze Menge vor bis zum Ende der Spielzeit.
Ja, wir hatten natürlich, wir hätten ja jetzt Ende April eine Premiere gehabt mit Madama Butterfly. Das war ja schon von langer Hand vorbereitet auch und auch da Ensemblemitglieder am Start, Rajui Basenz beispielsweise, die ihre erste Giorgio San gesungen hätte, mit der ich schon vor Jahren drüber gesprochen habe, dass sie diese Partie mal sicher vorbereiten wird, vielleicht nicht allzu früh. Und jetzt ist sie natürlich da und brennt drauf, das zu machen. Christa May ja natürlich an ihrer Seite als Suzuki. Wir hätten eine tolle Besetzung gehabt, auch mit Gästen noch dazu. Also das ist einfach schade, zumal es sich auch noch um eine Koproduktion mit einem japanischen Partner in Tokio handelt. Und das Team war ja schon hier, hat ja schon war schon bereit, mit den Proben anzufangen, als wir dann sagen mussten, wir können gar nicht proben, weil wir jetzt einfach in dieser Pandemiesituation uns befinden. Das war ja noch ganz am Anfang. Das war eigentlich schlimm. Der junge Regisseur, der hier war, also der Assistent von dem Regisseur Amon Miyamoto, den haben wir dann wieder nach Tokio nach Hause geschickt, nachdem er erstmal hier in einem Apartment untergebracht war. Und also das muss schrecklich auch für den gewesen sein. Und wir haben die jetzt natürlich wieder eingeladen. Die werden jetzt dann ab 24. August wieder hier sein und dann ihre Arbeit anfangen, definitiv. Aber wir haben natürlich auch diesen großartigen Don Carlo, der jetzt im Grunde genommen in die Proben müsste. Wir wollten den ja schon zwischenzeitlich mit Christian Thielemann und unserer Staatskapelle als Koproduktion mit den Salzburger Osterfestspielen rausbringen. in einer tollen Besetzung in Salzburg. Das hat nicht stattgefunden, weil die Osterfestspiele annulliert waren. Jetzt haben wir, das war sehr abenteuerlich dann, das Bühnenbild, das in Salzburg aufgebaut war. Mehr ist es nicht gewesen. Es wurde dort aufgebaut auf der Bühne, dann kam der Lockdown auch dort im großen Festspielhaus und dann war das Bühnenbild dort blockiert. Und endlich ist es jetzt hier, sodass wir hier jetzt in unserem geschlossenen Theater in den nächsten Wochen das technisch mal vorbereiten können. Und dann wäre ja hier die Premiere gewesen mit Anna Netrebko, mit Yusif Ayvazov, mit Ilda Abdrazagov. Also im Grunde genommen auch mit Christian Thielemann natürlich und unserer Staatskapelle. Also eigentlich hat ja die ganze Welt auf diesen Don Carlo hier gewartet. Und der kommt natürlich jetzt nicht. Das ist einfach mehr als bedauerlich. Das ist einfach eine Katastrophe für uns. Und dann gibt's ja noch einen großen Ballettabend, ja, den Aaron Watkin als Dreiteiler machen wollte. Und da war ja eigentlich auch geplant drin, zum ersten Mal, weil es jetzt frei ist, die Strauss'schen vier letzten Lieder auch zu choreografieren. Das kann jetzt auch nicht kommen. Also das heißt, wird alles übertragen in die Zukunft, in die nächste Zeit. Wir hätten noch eine Uraufführung gehabt, eine der ersten Amtshandlungen, bevor ich überhaupt hier angetreten bin, war, dass ich den Dresdner Komponisten Thorsten Rasch beauftragt habe, eine Oper für uns zu schreiben mit dem Titel »Die andere Frau« und Helmut Krause als Librettisten. Das hätten wir mit Evelyn Herlitzius und Markus Marquardt jetzt rausgebracht und Stepan Kapulczalkova vom Ensemble. Das kann jetzt auch nicht kommen. Der Regisseur Imo Karaman und der ungarische Videokünstler Laszlo Bordoste, die werden das zwar technisch vorbereiten noch in diesem Frühsommer, aber die Uraufführung wird auch irgendwie auf den Herbst oder auf die nächste Spielzeit verschoben werden müssen. Wir sind im Moment dabei, natürlich zu planen. Ja, und dann war noch auf Semper 2 eine Revue geplant, Wie werde ich reich und glücklich. Da waren die Proben schon sehr weit gediehen und Manfred Weiß mit seiner ganzen Crew auch und den Künstlerinnen und Künstlern, die mussten leider abbrechen. Ja, es war eigentlich bitter und ich erinnere mich noch an den Tag, also zwei Dinge letzten Endes. Das eine war überhaupt das Letzte, was wir hier gespielt haben. Das waren die Gurre-Lieder. Das ist jetzt bald 2 Monate her oder ziemlich genau 2 Monate her. Und das andere ist, wir wollten noch die Hugenotten wieder aufnehmen. Und da kam es zu einer Generalprobe, eine sehr denkwürdige, alles in Kostüm und Maske, wunderbar. Und es war so gegen Mittag. Und in der Pause oder nach der Pause bin ich dann auf die Bühne gegangen und habe gesagt, wir können die Generalprobe jetzt abbrechen, weil wir sowieso nicht mehr das Stück rausbringen können. Ab sofort ist hier kein Probenbetrieb mehr. Und das war im Grunde genommen ein Schock. Und die Kolleginnen und Kollegen, die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne haben angefangen zu weinen. Und das war im Grunde genommen sowas Ergreifendes, wenn man als Intendant dahin geht und sagt, so die Hälfte, das war's jetzt, wir brauchen gar nicht mehr es weitermachen. Also das ist schon eine verzweifelte Situation. Das war aber noch ganz am Anfang und das war ja psychologisch eigentlich auf der ganzen Welt überall dasselbe. Man war am Anfang in einer Pandemielage, wo man nicht richtig wusste, wie sich das entwickelt, was da auf einen zukommt, wie weit das geht. Das mag ja vielleicht in 10, 14 Tagen eigentlich vorbei sein oder man kriegt es in den Griff oder was auch immer. Und dass sich das natürlich dann immer weiter so verzögerte und verschlimmerte, das war ja schon sehr beunruhigend. Wir hatten ja dann die Situation, dass wir die Kollektive erstmal freigestellt haben. Die Näherinnen unserer Schneiderei haben dann angefangen, Masken zu nähen für die Spitäler. Wir haben mittlerweile auch über 12.000 hergestellt. Das ist schon unglaublich. Aber ein Großteil der Belegschaft ist ja trotzdem jeden Tag hier reingekommen in dieses Haus. Ich bin ja vielen Menschen begegnet, dir in der Dramaturgie auch, es ist aber auch die Verwaltung da, es ist die technische Direktion immer da gewesen, es sind die Kommunikationsabteilung war da, wir haben geplant, wie oft, Johannes, haben wir zusammengesessen und überlegt, wie geht's weiter, was machen wir, wenn es jetzt nur 14 Tage, 4 Wochen, 7 Wochen dauert, wie sieht dann der Juni aus, was machen wir bis dahin und so weiter, und wir waren immer alle zuversichtlich, dass wenigstens den Don Carlo wird man noch rausbringen und die andere Frau und den Ballettabend, und dann hat sich irgendwann mal gezeigt, es wird gar nichts mehr gehen. So, aber wir waren nie nie irgendwie niedergeschlagen, sondern wir haben gesagt, so, und jetzt gehen wir in die nächste Planungsstufe und dann haben wir angefangen, natürlich die nächste Spielzeit ein bisschen umzustellen. Dann hat sich ja irgendwo auch ein Bewusstsein aller festgeankert, dass man den Spielzeitbeginn sicher nicht so ohne weiteres machen wird, wie das eigentlich geplant war.
Genau, du sprichst schon die Zukunft an. Jetzt haben wir erstmal behandelt, was alles ausgefallen ist, aber es geht weiter. Es gibt ja auch schon die ersten Hoffnungszeichen am Horizont. Wir können jetzt seit letzter Woche in kleinen Schritten wieder anfangen zu proben. Es gibt einen ausgefeilten Hygien- und Arbeitsschutzrahmen, unter dessen Einhaltung wir hier wieder zurückkommen können, um auch musikalisch und szenisch zu proben. Was sind jetzt die Perspektiven bis zum Ende dieser Spielzeit und vor allen Dingen dann in den Beginn der nächsten?
Ja, der langen Rede kurzer Sinn. Wir haben jetzt im Grunde genommen den Probenbetrieb letzte Woche wieder langsam angefangen. Das heißt, es darf eine ganz spezielle, begrenzte Personenzahl auf dem Probenplan erscheinen und dann damit auch ins Haus kommen, um jetzt erstmal musikalische Proben zu machen. Seit heute ist auch das Ballett da. Also wir schaffen es auch, das ganze Ballett in mehreren Gruppen, immer 15 dürfen in den Ballettsaal, einmal richtig durchzuschleusen, damit die sich mal wieder strecken können auch und renken. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache, auch zu erleben, wie die Kolleginnen und Kollegen dann auch ins Haus kommen und wieder hier sich von ihrem Theaterbesitz ergreifen. Aber was jetzt die Perspektive ist für die nächsten Wochen und Monate, also da wird jetzt erstmal studiert, musikalisch gearbeitet, die Stimmen werden geölt, die Tänzer müssen erstmal richtig trainieren wieder, 14 Tage und dann wird man in einen Probenmodus wechseln. Wir planen ja auch, wenn es irgendwie geht, unter Umständen die andere Frau, also diese Uraufführung, vielleicht noch im Juni zu proben, auch szenisch. Und das Zweite ist, das hat natürlich eine große Verführung. Wir werden natürlich jetzt auch schauen, ob wir nicht mit der ein oder anderen Veranstaltung in kleiner Form versuchen, ans Publikum zu treten, ob das jetzt ein Konzert ist oder ein Liederabend. Ja, und dann werden wir natürlich zeigen, was wir können, dass wir da sind, dass wir einfach eines der besten Theater sind, mit einem der besten Orchester und dass wir großartige Kunst machen können. Aber vielleicht kann man ja dann auch in dieser Notsituation um Verständnis werben, dass es halt eben dann nicht voluminös groß ist, sondern qualitativ großartig. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Bis dahin wird auch unsere Bühne rundum erneuert und wieder ertüchtigt sein. Ich habe den Verdacht, dass unser technischer Direktor Jan Seeger die Zeit der Corona-bedingten Pause am besten nutzen konnte. Was passiert denn seit einigen Wochen alles bei uns auf der Hauptbühne?
Naja, Jan Seeger ist ein umsichtiger Mann, der ja eine große Verantwortung hat, was die planerischen Vorgaben für unser Haus angeht. Und um die Technik dreht sich ja sehr viel, denn letzten Endes ist das auch sicherheitsrelevant, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern da muss der ganze Bühnenboden beispielsweise komplett ausgetauscht werden. So ein Bühnenboden hat eine Lebensdauer von anderthalb Jahrzehnten und der ist jetzt schon so alt und der ist komplett durch. Über eine bestimmte Zeitphase konnten auch so Revisionsarbeiten gemacht werden an der Bühnenmaschinerie. Es konnte gereinigt werden etc. Also im Moment wird auch die Obermaschinerie kontrolliert und da müssen auch Arbeiten gemacht werden, Wartungsarbeiten. Also Dinge, die man im Sommer sonst auch macht, kann man jetzt schon vorziehen.
Wie beurteilst du auf der bundesweiten Ebene die Diskussionen um systemrelevante Bereiche unserer Gesellschaft, zu denen aus Sicht des einen oder anderen Politikers offensichtlich die Kultur nicht dazugehört?
Ja, das ist natürlich ein großer Irrtum. Wenn einer denkt, dass die Kultur nicht systemrelevant sein soll, dann täuscht er sich ganz gewaltig, nur weil sie nicht zur materiellen Wertschöpfung beiträgt. Ja, das ist die größte Illusion, die man im Grunde genommen haben kann, dass die Dinge eben nur quantifizierbar sind und nur dann auch messbar. Und das ist eigentlich fatal, denn erstens mal ist der ganze Kultursektor eine große Wertschöpfung, das weiß man auch. Und da hängt so viel dran, auch an Freiberuflern vor allen Dingen, die eben da sind. Zweitens ist natürlich auch der Kulturbereich gerade für unsere schöne Stadt Dresden ein großer Wertschöpfungsfaktor, weil hier sehr viel mit Tourismus auch verbunden ist. Also eine gute und auf bestem Niveau und bessere Qualität eingependeltes Kulturleben ist hier natürlich absolut wichtig, weil das schafft natürlich oder befördert auch den Tourismus. Die Menschen gehen gerne in die Museen hier, sie gehen gerne in die Theater, sie gehen gerne in die Konzerte und ich glaube, das ist schon wichtig, das darf man nicht außer Acht lassen. Bundesweit ist es natürlich wichtig, dass es große Maßnahmen gibt, um Industrie, Handwerk und Handel zu unterstützen. Das ist ganz klar, denn die Wirtschaft darf nicht kollabieren. Das ist wichtig, dass man da große Investitionsmaßnahmen vornimmt. Es ist wichtig, dass da auch sehr schnell Pakete geschnürt wurden. Es ist wichtig, dass da auch schnell gehandelt wurde. Leider ist von Kultur viel zu wenig die Rede gewesen. Und das darf im Grunde genommen nicht ausgeblendet werden, nicht aus dem Bewusstsein gedrängt werden. Ich meine, ich weiß, dass die sächsische Staatsregierung und auch in der Bundesregierung da viele Überlegungen da sind und auch eine Solidarität da ist. Ich sehe es ja auch, dass wir hier nicht in Frage gestellt sind. Das ist ja auch ganz wichtig und auch die Museen waren es nie. Aber es gibt natürlich diese freischaffende Szene und das ist, da muss man schauen, da wird man sich auch schauen müssen, da gibt es sicher jetzt auch Anstrengungen, es dauert halt immer alles ein bisschen, wie man den Menschen da auch helfen kann.
Welche Chancen bietet denn die Krise? Was können wir lernen für die Zukunft?
Ja, für mich war relativ schnell klar, dass man erschrocken ist. Ja, auch ich hätte nie gedacht, dass uns sowas ereilt, dass wir im Grunde genommen so ohne, wie soll ich sagen, darauf vorbereitet zu sein, da irgendwie in so etwas hineingeraten, wo man eigentlich nur noch reagieren kann und wo die Aktion im Grunde genommen zurücktritt, weil man erstmal die Situation bewältigen muss. Und das haben wir über einige Wochen getan. Wir haben die Krise erstmal verwaltet und haben versucht, sie zu begreifen, die Problematik und Konzepte hauptsächlich im Gesundheitsbereich erstellt und aufgepasst und gemacht und Schadensbegrenzung etc. etc. Also diese Verletzlichkeit, die man im Grunde genommen gespürt hat, das ist etwas, was mich am meisten bewegt. Also wie man einfach unvorhergesehen von einer Sache überrollt wird.
Ah, das ist jetzt unsere Pausenklingel. Für unseren kleinen Bereich wissen wir, dass wir die nächste Spielzeit nicht, du hast es schon angedeutet, mit Wilhelm Tell, Guillaume Tell von Rossini eröffnen werden, sondern mit der nachgeholten Premiere von Madama Butterfly. Trotzdem hast du uns zum Abschluss des Gespräches noch ein besonderes Musikbeispiel mitgebracht.
Ja, alle kennen sie und keiner kennt die Oper, die Ouvertüre von Wilhelm Tell. Und deswegen denke ich, wenn wir schon den Wilhelm Tell nicht spielen jetzt zum Beginn der kommenden Spielzeit, dann wollen wir wenigstens die Ouvertüre hören. Und es ist ja nicht so, dass Wilhelm Tell nicht mehr kommt. Wir haben sie einfach um anderthalb Jahre rausgeschoben. Wir haben ja schon bereits andere Positionen gefunden dafür. Ich liebe diese Musik. Sie ist einfach großartig. Sie beginnt mit einem Cello-Satz, im Grunde genommen solistische Cello-Klänge. Das ist hervorragend komponiert und einfach toll. Und natürlich kommt dann irgendwann auch diese berühmte Sturmszene drin vor und sehr viel Bekanntes auch an Musik.
Da die Ouvertüre sehr lang ist, sehr viel Zeit beansprucht, springen wir gleich mitten hinein in die Ouvertüre und du hast eine Aufnahme mitgebracht unter der Leitung von Antonio Papano, spielt das Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke, Johannes.